Liebe Gemeinde, ich möchte heute über einen Bibeltext predigen, über eine relativ bekannte Geschichte, die ich mit euch auch zusammen lesen möchte. Nämlich diese Geschichte ist die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Aber ich werde nichts über die Löwengrube reden, weil mir ein anderer Aspekt wichtig geworden ist. Das Volk Gottes war zur Zeit von dieser Geschichte jetzt schon seit 70 Jahren in Babylon. Als sie verschleppt wurden, sind die Juden umerzogen worden. Sie sollten so essen wie die Babylonier, sie sollten das lernen, was man in Babylon so lernt, sie sollten so leben, wie man in Babylon so lebt, und sogar ihre Namen wurden geändert, damit sie babylonisch sind. Und sie sollten dort ein neues Leben beginnen. Und auch Jeremia sagt den Weggeführten, dass sie ein neues Leben dort beginnen sollen, dass sie anfangen sollen, Häuser zu bauen, dass sie dort Kinder kriegen sollen, dass sie sich vermehren sollen und dass sie für die Stadt beten sollen und das Beste für die Stadt suchen sollen. Jetzt, 70 Jahre später, können sich wahrscheinlich die wenigsten überhaupt noch erinnern, wie es damals in Juda gewesen ist. Die allerwenigsten waren damals nämlich überhaupt schon auf der Welt. Kaum einer kann sich erinnern, alle sind es gewohnt, in Babylon zu leben. Und die, die sich erinnern können, die gehen langsam ihrem Lebensabend entgegen. Und auch Daniel müsste zu diesem Zeitpunkt schon eher ein älteres Alter erreicht haben. Wenn er so mit wahrscheinlich 18 Jahren nach Babylon verschleppt wurde, ist er in diesem Zeitpunkt, 70 Jahre später, 88 Jahre alt. Er hat 70 Jahre im Königshof gearbeitet, als einer der obersten Berater, und jetzt könnte er eigentlich in Rente gehen. Und es gibt sogar einen guten Anlass für ihn, jetzt mal einen Schlussstrich zu ziehen, weil es gibt einen Wechsel an der Spitze. Das Personal wird alles neu sortiert und ein neuer König kommt an die Macht, nachdem Babylon erobert wurde. Und jetzt möchte ich mit euch die Geschichte lesen. Und zwar steht die in Daniel Kapitel 6. Daniel Kapitel 6, und ich möchte die ersten drei Verse lesen. Daniel 6, Verse 1 bis 3. Da heißt es: Und Darius, der Meder, empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war. Diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Also Daniel darf leider noch nicht in Rente gehen. Er wird immer noch gebraucht, er soll für den König arbeiten, und zwar als einer von den drei mächtigen Ministern. Und dann heißt es weiter in Vers 4, dass sich nun dieser Daniel von allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil so ein vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Also, das Buch Daniel beschreibt immer wieder, dass Vertrauen in Gott sich auszahlt. Die Entscheidung, die Daniel ganz am Anfang mal getroffen hatte, als es ums Essen ging, dass er nämlich Gott loyal sein möchte, diese Entscheidung zahlt sich jetzt 70 Jahre später immer noch aus. Gott schenkt ihm damals Weisheit, und jetzt erkennt der König auch wieder, dass in Daniel ein vortrefflicher Geist ist. Und er möchte Daniel sogar noch mehr befördern. Aber die Geschichte, um das so ein bisschen mit eigenen Worten zusammenzufassen, geht so weiter, dass die anderen Minister da was dagegen haben, dass Daniel wahrscheinlich als einziger noch weiter befördert wird und über dieses Dreiergespann hinaus eingesetzt werden soll. Sie wollen ihre Position, die sie gerade erreicht haben, nicht verlieren und überlegen sich einen Plan, wie sie gegen Daniel ankommen können, wie sie ihn loswerden können. Und sie überlegen sich eine Strategie. Und die Strategie ist nicht einfach zu warten, bis der 88-jährige Daniel endlich in Rente geht, damit er sein Amt niederlegt und sie ihm folgen können. Die Strategie ist auch nicht, dem König einzureden, dass Daniel jetzt schon ein Alter erreicht hat, wo er langsam mal ruhiger gehen kann. Die Strategie ist, dass sie ihn zu einem Gewissenskonflikt bringen. Dass sie ihn zwingen, eine Entscheidung zu treffen, wem er dienen möchte, nämlich Gott oder dem König. Und selbst wenn sich Daniel für den König entscheiden würde, dann könnten sie sagen, Daniel hat so lange seinem Gott gedient und wird sofort untreu, sobald irgendwelche Schwierigkeiten kommen. Wie wird es dann sein? Wie wird dann seine Beziehung zum König sein? Auch dann könnten sie wahrscheinlich in diesem Fall dafür sorgen, dass Daniel jetzt mal zurücktritt. Sie sagen in den Versen 7 bis 9, die ich lesen möchte, da reden sie dann zum König und bringen dem König diesen Plan. Und es heißt: Darauf bestürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen: König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Persers, welches unwiderruflich ist. Also dieser Vorschlag, den sie jetzt vorbringen, macht aus der Sicht von König Darius eigentlich wirklich Sinn. Aus der Geschichte wissen wir, dass der letzte König aus Babylon, bevor Babylon erobert wurde, der letzte König hatte ein Problem mit den Priestern. Und die Priester in Babylon hatten viel Macht und hätten fast für einen Umsturz gesorgt. Und dieser König Nabonid musste fliehen und hat seinen Sohn eingesetzt wo er weg war. Dieser Sohn war Belsatzer und Belsatzer hat versucht, die Priester wieder irgendwie gnädig zu stimmen, sich ein bisschen einzuschleimen, indem er ein großes Fest gefeiert hat und in diesem Fest auch andere Götter niedergemacht hat, um zu sagen, hey, das, was die Priester machen, wir sind die Besten, alles super. Jetzt die Geschichte können wir in Kapitel 5 nachlesen. Jetzt ist Darius neu an der Macht und es macht aus seiner Sicht Sinn, dass er direkt zu Beginn seiner Herrschaft mal ein Statement setzt, indem er den Priestern klar macht, wer hier die Macht hat. Und er setzt mal für 30 Tage eine Frist, dass niemand sie um Rat fragen darf, damit jeder dann weiß, wer der Mächtigste im Reich ist und damit sich die Priester auch nicht trauen, irgendwie nochmal einen Aufstand anzufangen. Darius geht also auf den Vorschlag ein. Und wie reagiert Daniel? Das lesen wir in Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Daniel ist hier in Lebensgefahr und er betet trotzdem. Aber, und das ist meine Frage, warum macht Daniel das vor dem offenen Fenster? Warum nicht irgendwo, wo ihn niemand sehen kann? Jesus sagt im Neuen Testament, dass man zum Beten ins stille Kämmerlein gehen soll. Und diesen Rat hätte Daniel doch annehmen können. Gut, Daniel wusste nicht, was Jesus im Neuen Testament sagen würde. Er hat vorher gelebt, aber es ist doch dumm, wie sich Daniel verhält. Und jetzt aus unserer Sicht ist es doch eigentlich fast gar nicht biblisch. Er sollte sich zurückziehen, statt vorne vor dem Fenster zu beten. Um Daniel hier zu verstehen, müssen wir einen kleinen Sprung machen und im Kapitel 9 lesen. Die Kapitel 7 und 8, da werden Visionen beschrieben. Und diese beiden Kapitel spielen chronologisch gesehen vor dem Kapitel 6 mit der Löwengrube, das wir gerade gelesen haben. Die Kapitel im Danielbuch sind nicht chronologisch geordnet, sondern thematisch. Und das Kapitel 9 spielt exakt zur selben Zeit wie das Kapitel mit der Löwengrube. Und in Kapitel 9, die ersten drei Verse, es fängt so an: Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasverus, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Also Darius wird der neue König und Daniel studiert die Prophezeiungen von Jeremia. Und in dem gleichen Text, in dem Jeremia sagt, dass sie in Babylon ein neues Leben anfangen sollen, dass sie sich Häuser bauen sollen, dass sie Kinder kriegen sollen, dass neues Leben beginnen soll. Im gleichen Text, wo er sagt, sucht der Stadt Bestes, sagt er auch, die Gefangenschaft wird 70 Jahre dauern. Und jetzt sollte das Volk laut Jeremia eigentlich wieder zurückkehren dürfen. Und deswegen betet Daniel. Aus dem Grund, weil er möchte, dass sich die Verheißung erfüllt. Und er betet vor dem Fenster, das nach Jerusalem geht, weil er sich auf einen anderen Bibeltext bezieht, aus dem Königebuch. Als Salomo gerade den Tempel neu gebaut hat und den Tempel einweiht, spricht Salomo das längste Gebet, das wir in der Bibel finden können. Und da spricht er in 1. Könige 8, Verse 46 bis 50, wenn sie gegen dich sündigen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du über sie zornig bist und sie vor dem Feind dahingibst, sodass ihre Bezwinger gefangen, weggeführt in das Land des Feindes, sei es fern oder nah, und sie nehmen es sich zu Herzen, dem Land, in dem sie gefangen, weggeführt wurden, und sie kehren zu dir um und flehen zu dir in dem Land ihrer Gefangenschaft und sprechen, wir haben gesündigt und Unrecht getan und sind gottlos geworden. Wenn sie so zu dir umkehren mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele im Land ihrer Feinde, die sie weggeführt haben, und sie beten zu dir, zu ihrem Land hingewandt, das du ihren Vätern gegeben hast, und zu der Stadt hin, die du erwählt hast, und zu dem Haus hin, das ich in deinem Namen gebaut habe, so höre du im Himmel in deiner Wohnstätte ihr Gebet und ihr Flehen und verschaffe ihnen Recht und vergib deinem Volk, was sie gegen dich gesündigt haben und alle ihre Übertretungen, die sie gegen dich begangen haben und lasse du sie Barmherzigkeit finden bei denen, die sie gefangen weggeführt haben, sodass sie sich über sie erbarmen. Also Salomo bittet hier zu Gott, bittet hier Gott schon mal im Voraus um Vergebung für Sünden, die das Volk noch gar nicht getan hat. Und Salomo sagt dem Volk durch dieses Gebet, wie sie damit umgehen sollen, wenn sie einmal verschleppt werden sollen. Sie sollen dann nämlich in Richtung von ihrem Land beten, in Richtung von ihrer Stadt Jerusalem und in Richtung von dem Tempel, der in Jerusalem steht. Und sie sollen beten, und sie sollen um Vergebung bitten. Und Daniel tut genau das. Er bittet um Vergebung für das Volk und er betet dabei in Richtung Jerusalem. Er betet dreimal täglich. Er betet zur Zeit des Morgenopfers, wahrscheinlich zur Zeit des Morgenopfers, zur Zeit des Abendopfers und noch einmal während des Tages. Und jetzt gerade, wo er anfängt, über dieses wichtige Anliegen zu beten, kommt ein Verbot, nämlich dass niemand im Land für 30 Tage eine Bitte äußern darf, außer zum König. Und hier stellt sich jetzt für Daniel die Frage, wie soll er reagieren? Soll er weiter beten? Soll er weiter nach Jerusalem beten und für die Sünden des Volkes um Vergebung beten und Gott anflehen, dass Gott die Verheißung, die er in Jeremia vorausgesagt hat, dass er die wahr macht? Oder soll sich Daniel verstecken in seinem Kämmerlein? Und wenn sich Daniel versteckt, wie reagieren dann die anderen? Hier ist ein bisschen Vermutung jetzt bei mir mit drin. Wie werden wohl die anderen Juden reagieren, für die Daniel ein Vorbild ist? Die meisten Juden waren damals noch nicht mal auf der Welt. Die kannten Jerusalem gar nicht. Die meisten haben das Land noch nie gesehen, in das sie jetzt eigentlich zurückkehren sollten. Warum sollten ausgerechnet die dafür beten, dorthin wieder zurückzukommen, wenn sich nicht mal Daniel traut, das zu tun? Daniel ist hier ein Vorbild für viele andere Leute. Er ist einer der mächtigsten Menschen im Land und viele andere schauen zu ihm auf. Und nicht nur die Leute, die ihn fangen wollen, beobachten ihn, sondern alle Leute, die unsicher sind, wie es weitergeht, wie es in dieser Zeit, wie sie handeln sollen. Die Leute, die sich fragen, lohnt es sich, in so einer schwierigen Situation zu beten? Ich glaube, die haben Daniel angeschaut und aus diesem Grund hat Daniel gesagt, ich möchte vor dem Fenster beten. Hier ist meine Spekulation zu Ende. Daniel geht also jetzt ans Fenster, das nach Jerusalem zeigt, damit ihn alle sehen können. Und er betet so, wie es gewohnt war, nämlich dreimal am Tag. Und er betet ziemlich viel. Das Gebet, das wir in Daniel Kapitel 9 lesen können, ist immerhin das zweitlängste Gebet, das wir in der Bibel finden können. Und was er da tut, das scheint im Sinne Gottes gewesen zu sein. Es gibt Situationen, in denen es besser ist, im stillen Kämmerlein zu beten, so wie Jesus es gesagt hat. Zur Zeit von Jesus war es gerne gesehen, dass Leute beten. Wer viel und lange gebetet hat, der war besonders fromm. Und zu diesen frommen Leuten spricht Jesus, wenn er in seiner Bergpredigt sagt, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Also, wenn du in Gefahr stehst, dich selber zu erhöhen, dich gut darzustellen, indem du betest, indem du zeigen möchtest, wie fromm du bist, sagt Jesus, hör lieber auf damit. Geh bitte in dein stilles Kämmerlein und bete dort, wo dich niemand sehen kann. Und der Vater im Himmel, der im Verborgenen alles sieht, der wird dich erhören. Es gibt Situationen, in denen es besser ist, wenn man im stillen Kämmerlein betet. Aber manchmal, glaube ich, gibt es auch Situationen, in denen es besser ist, als Vorbild voranzugehen, offen zu beten, wie hier in der Situation, in der Daniel ist. Daniel erwartet kein Lob von den Leuten. Für ihn konnte es eigentlich nur negativ enden. Wenn man andere motivieren kann, wenn man ihnen einen Grund gibt, auch zu beten, dann ist es gut, mit gutem Beispiel voranzugehen. Zur Zeit Daniels war es wichtig, voranzugehen, zu beten. Daniel war wahrscheinlich etwa 88 Jahre alt. Er war einer der wenigen, die sich noch an die Zeit vor Babylon erinnern konnten. Und er hatte genug Erfahrung gemacht, um zu verstehen, worum es in der Situation wirklich geht, warum es in dieser Situation wichtig ist, zu beten. Die jüngeren Leute hatten ein schönes Leben in Babylon, sie hatten Häuser, hatten Kinder und das sollten sie auch haben, das hat Jeremia gesagt. Aber dadurch hatten sie vielleicht auch nicht mehr die gleiche Motivation, die Daniel hatte, um dafür zu beten, wieder zurück nach Hause zu kommen. Und deshalb war es wichtig, dass Daniel diesen Leuten hilft, zu beten. Ihm, Daniel und den anderen Juden wurde damals das tägliche Gebet weggenommen. Und in den Kapiteln nach der Löwengrube, in den Kapiteln 7 und 8, sieht Daniel Visionen, über die ich jetzt nicht großartig eingehen möchte, aber er sieht Visionen, wo ein kleines Horn versucht, sich selbst in die Stelle Gottes zu setzen und den Gläubigen das Tägliche wegnimmt. Ich möchte das, wie gesagt, jetzt nicht groß auslegen. Ich möchte nur sagen, dass es wichtig ist, dass wir uns dieses Tägliche, in Klammern Gebet, nicht wegnehmen lassen. Und ich sehe, wie damals eine Gefahr, vielleicht auch gerade für die jüngeren Leute, mich einbezogen. Wir haben ein schönes Leben und wir haben viele Ablenkungen. Wir haben am Handy, am Computer, im Internet viele Sachen, die schön sind, die uns ablenken können, die mit denen wir gerne Zeit verbringen können. Wir haben viele Sachen, die wir machen können, viele Videos, die wir schauen können, viele Spiele, die wir spielen können. So viele Sachen, die uns vielleicht vom täglichen Gebet, von der Beziehung zu Gott wegbringen können. Diese Sachen nehmen uns dieses Tägliche vielleicht. Und wir, jüngere Leute, brauchen da jemanden wie Daniel, der uns mal ein bisschen an die Hand nimmt, der uns sagt, was wirklich wichtig ist, wie man ein Gebetsleben führt, wie man wirklich vor Gott tritt. Dass wir keine Ausnahme machen und sagen, naja, 30 Tage nicht beten, das wird schon okay sein. Deshalb möchte ich euch mit mehr Erfahrung motivieren. Bitte betet für uns. Und nehmt euch Daniel als Vorbild, indem ihr uns helft und für uns betet. Und für die ganzen Jüngeren. Auch die möchte ich motivieren, mich eingeschlossen, dass wir Daniel auch als Vorbild nehmen. Dass wir eigentlich beten möchten, aber dass wir es auch tun, dass wir ihn als Vorbild nehmen und nicht aufhören zu beten. Auch wenn es viele Dinge gibt, die uns Zeit rauben, dann lass uns daran denken, dass wir uns nicht die Zeit fürs Gebet rauben lassen wollen. Und wenn es doch passiert, wenn wir keine Zeit für Gott haben, obwohl wir es eigentlich machen wollen, dann lass uns nicht vergessen, was Salomo gebetet hat, dass wir nämlich immer und jeder Mensch sündigt, sagt Salomo, dass wir immer dann zu Gott gehen können, dass wir ihm unsere Schuld sagen können, dass Gott uns immer vergibt, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen und wenn wir uns zu ihm wenden. Wir müssen dafür nicht uns nach Jerusalem drehen, wir müssen dafür keine besonders schönen und tollen langen Gebete sprechen, es reicht, wenn wir im stillen Kämmerlein ein Gebet sprechen. Denn unser Vater, der das Verborgene sieht, wird uns erhören. Wir werden heute eine Bestätigungswahl haben und auch dafür möchte ich uns motivieren, dass wir für die Leute beten, die sich für die Gemeinde engagieren, die sich hier einsetzen. Lasst uns als Gemeinde füreinander beten. Gott wird uns erhöhen und erhören und er wird uns vergeben und er wird uns auch wieder nach Hause führen und zwar in das himmlische Jerusalem. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Gott, für die Geschichten, die wir in der Bibel lesen dürfen und dass wir Vorbilder haben, denen wir nacheifern können. Und lieber Gott, Daniel hat dreimal täglich zu dir gebetet und hat für das Volk gebetet, hat um Vergebung gebetet. Und das möchten wir auch tun. Wir möchten eine Beziehung zu dir haben. Wir möchten beten. Hilf du uns, zeige du uns, wie diese Beziehung aussehen soll. Und hilf du uns, dass wir füreinander da sind. Und auch im Gebet, dass wir uns umeinander kümmern. Amen.